We Are Family, der Familiengesundheitspodcast der IKK Südwest.
Schön, dass Sie da sind zum Podcast der IKK Südwest und mein Name ist Martina Straten und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast heute bei mir. Wir sprechen über Süchte, wir sprechen über Drogen, wir sprechen über eine Drogenkarriere und wir sprechen über einen Mann, der all seine Erfahrungen zusammengepackt hat und jetzt an Schulen geht, um Prävention zu betreiben, was ich ganz großartig finde. Herzlich willkommen an Thomas Ludwig.
Vielen
Hallo,
Dank.
Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch hier zu sein, auch wenn es kein so schönes Thema ist. Aber ja, interessant, mal was Neues, so ein Podcast.
Podcast ist auch hübsch, ja. Ja, vor allen Dingen, wir haben schön viel Zeit, wir können das alles in Ruhe besprechen und es ist, wie du gerade sagst, kein schönes Thema, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, diese ganze Drogenwelt hat sich verändert. So aus der Zeit, als ich noch jung war, was schon auch eine Zeit her ist. Aber ich finde, das ist irgendwie noch raffer geworden, noch schlimmer geworden, noch krimineller geworden, habe ich so den Eindruck. Du hast selber so eine Drogenkarriere in Anführungsstrichen hinter dir. Erzähl mir mal, wie das bei dir angefangen hat.
Ja gut, also die Anfänge, die gehen halt in meine Kindheit zurück. Ne? Also in die frühe Kindheit schon zurück. Und zum anderen ist es halt auch einfach bei mir genetisch bedingt. Mein Opa, der war Alkoholiker. Ne? Mhm. Der hat nicht jeden Tag getrunken, aber halt schon so in einem Ausmaß, dass er definitiv Alkoholiker war. Und sowas wird halt oft dann an die übernächste Generation weitergegeben. Und das ist bei mir so ein Punkt. Und dann hatte ich als Kind halt schon erhebliche psychische Probleme, so mit Zwängen und solche Sachen halt. Und dann habe ich halt als Kind halt große Mengen an Zucker dann eingesetzt, wo ich dann auch so unterbewusst gemerkt habe, dass das halt eine Veränderung bringt.
Ne? So, okay, was hat das bei dir verändert? Bist du ruhiger geworden oder aufgeregter
also
mit dem Zucker?
Dieser Zucker, das ist halt so, der verursacht kein Rausch oder so richtig jetzt, ne, wie man das kennt von der Droge oder so. Aber der schüttet schon so Glückshormone aus. Das kennt ja, denke ich, jeder so ein bisschen selber halt von sich. Und das war halt ganz unterbewusst. Das ist mir auch erst viel später klar geworden, dass ich das halt so eingesetzt habe. Als Kind weißt du das ja nicht.
Das weißt du nicht, nee.
Genau.
Du merkst halt nur, es passiert irgendwas mit dir.
Und
oder es wird besser.
Das habe ich so eingesetzt und dann ging es halt so weiter. Ne? Dann habe ich irgendwann so Allergiemedikamente eingesetzt halt. Die haben jetzt auch keinen Rausch verursacht, aber die haben mich so müde gemacht und dann habe ich.
Als Kind schon?
Ja. Und dann habe ich mir nicht mehr so viele Gedanken gemacht über die Probleme, weil ich konnte mit keinem darüber reden. Also weder mit den Eltern, meinen älteren Schwestern oder meinen Freunden, weil ich mich halt einfach geschämt habe und habe gedacht, so, ich bin halt komplett unnormal. Und deswegen habe ich das so in mich reingefressen und dann ist das so und so dann immer weitergegangen. Ne?
Was kam danach?
Danach kam so Kleberschnüffeln halt, da gab es halt.
Wie alt warst du?
So um die 9, 10 halt, ne? Das hätte auch keiner gedacht, dass ich sowas halt dann schon einsetze. Da gab es so Plastikbausätze für Flugzeuge, Autos, Schiffe und da war halt der Kleber, der dabei war, extrem stark so von den Lösungsmitteln halt da drin. Und auch das habe ich dann relativ schnell rausgefunden. Das hat dann halt schon einen Rausch verursacht.
Was hat das dann gemacht? Was?
Ja, du warst halt schon betäubt so, ne? Richtig. So, dass du auf dem Bett mehr oder weniger lagst und konntest dich auch nicht mehr richtig bewegen so. Ne?
Wow. Mit 9?
Ja, so 9, 10.
Wahnsinn. Und was hat das mit dir, was hast du, du warst ja noch ein Kind, du merkst ja, du erklärst das ja auch nicht dir als Kind, sondern du spürst ja nur das, was es verursacht. Wie bist du dann, wusstest du, dass das dass das nicht gut ist, was du da machst?
Auf jeden Fall, also ich habe das dann auch immer eingesetzt, wenn die Eltern nicht da waren, weil ich wusste, das darf keiner mitkriegen. Mhm. Sowas habe ich ja auch nicht meinen Freunden erzählt oder so. Und zwar waren Oma und Opa noch ein Stockwerk unten drunter im Haus. Aber die hätten ja nicht mitgekriegt, wenn mir irgendwas passiert so oben. Ne? Aber dieses Schnüffeln, das hat sich auch relativ schnell dann wieder gelegt und dann ging es halt so Schritt für Schritt immer weiter. Ne?
Danach kam Alkohol?
Nee, danach war das erste Problem tatsächlich der erste Computer.
Okay.
Ne? Also was völlig unterschätzt wird und was damals auch keiner wusste so. welche Auswirkungen das extreme Zocken halt auf Kids halt haben kann. Mhm. Ne? Weil meine Eltern und auch die Eltern meiner Freunde, die wussten ja gar nicht, was wir damit machen können. So. Mhm.
Und dann ich glaube, das wissen viele Eltern bis heute nicht, was die Kinder damit machen können.
Und bei uns war das dann halt einfach so, dass wir so Raubkopien getauscht haben auf dem Schulhof. Weil die Spiele waren ja super teuer. Das konntest du ein-, zweimal im Jahr machen und dann war es das auch schon. Und diese Raubkopien, das waren hauptsächlich Spiele, die verboten waren. Also die waren nicht ab 16 oder ab 18 oder so, sondern die waren verboten. Die durftest du eigentlich gar nicht haben. Ne?
Wegen war es das, was das Verbotene auch, das, was so den Kick
ja, auf jeden
hat?
Fall. Und auch diese Gewalt, die in diesen Spielen halt ja dargestellt wurde. Ne? Und auch das im Nachhinein betrachtet so, hat ganz schlechte Auswirkungen so gehabt. Ne?
Ja klar, weil du warst ja auch da, vielleicht 12 oder so.
Ja.
Und wenn man solche Spiele, da sind ja Erwachsene schon schockt, was das machen kann. Wenn das dann ein Kind macht, konsumiert, dann ist das schon heftig. Spürst du sowas heute noch, dass du auf so Themen reagierst?
Jetzt Aggression oder wie?
Oder Gewalt?
Nee, also mittlerweile, klar, bin ich mal sauer oder so, aber das ist nicht mehr so, wie das früher war. Also ich habe auch dann irgendwann eine ziemliche Gewaltkarriere hingelegt, ne, wo ich meinen Frust so über mein Leben und so halt freien Lauf dann gelassen habe. Und aber heute habe ich das ganz gut im Griff. Ich habe ja dann auch später eine Drogentherapie gemacht und da musst du dich ja mit allem befassen, ne, so aus deinem Leben, um überhaupt nochmal zurück in ein normales Leben zu finden, musst du halt alles bearbeiten. Und da ist es mittlerweile so, also seit ich clean bin, habe ich nicht einmal irgendwie da so Probleme gehabt, so, ne? Jetzt wegen handgreiflich werden oder so, ne?
Wie ging das dann weiter? Was kam nach dem Computer?
Dann kam relativ schnell schon der Alkohol. Ne? Also das war jetzt nicht, dass wir jeden Tag getrunken haben, aber so nach dem ersten Mal Alkohol trinken, so hat man halt schon gemerkt, so das macht uns Spaß, ne? So, und das ist halt auch das, viele Experten sagen ja so, das Kiffen ist der Einstieg in die illegale Welt der Drogen, aber in Wirklichkeit ist das Alkohol und Zigaretten, wenn es nicht schon früher losgeht.
Mit Computerspielen.
Mit Zucker wird halt komplett unterschätzt, was zum Beispiel auch dieser Zucker halt für eine Bedeutung in unserer Gesellschaft hat, so. Ne? Weil das keiner denkt, dass das halt, weil sowas programmiert schon so eine Sucht in dich rein. Und das Problem ist halt, dass damit unheimlich viel Geld verdient wird. Der Bierbrauer verdient kein Geld mit Leuten, die zweimal im Monat zwei Bier am Abend trinken. Ne?
So. Ja, das stimmt.
Oder Spielothek, ne? Die verdienen nichts damit mit Leuten, die einmal im Monat kommen und 10 Euro da reinwerfen.
Ja.
Ne?
Ja. Okay, also dann kam der Alkohol.
Genau.
Dann Tabletten.
Nee.
Dann
kam Zigaretten. So.
Ja, okay. Ne? Ja.
So, also Alkohol und Zigaretten war eigentlich der Einstieg in die illegale Welt der Drogen. Und dann war es so mit 15, 16 das erste Mal kiffen. Bis dahin hat mich das auch gar nicht interessiert. So. Da haben wir halt heimlich getrunken und geraucht. Und dann aber mit 15 wurde das unheimlich interessant. Und dann habe ich auch jemanden gesehen, der halt Bon geraucht hat. Und habe mir das von ihm zeigen lassen, habe das geraucht und habe dann direkt gemerkt, dass ich so die ganzen Probleme, die ich schon seit meiner Kindheit habe und so vor mir herschiebe, ne, in dem Zeitraum, wo ich drauf bin, halt gar nicht interessieren. Mhm. Ne, so, dass ich das so verdrängen kann halt. Und das ist halt ein ganz schlechter Punkt, um mit sowas, falls es überhaupt einen guten Grund gibt, mit sowas anzufangen. Ne?
Vor allen Dingen glaube ich, dass es Menschen gibt, die prädestinierter sind, in so Abhängigkeiten zu kommen, so wie du es schon beschrieben hast. Und diese Karriere in Anführungsstrichen von dem, Schnüffeln am Klebstoff, von dem Zucker, von dem Schnüffeln über eben dann Zigaretten, Alkohol, Videospiele, das ist schon Hammer. Das, wenn ich mir vorstelle, was das mit so einem kleinen Jungen macht, weißt du, der irgendwie 9, 8, 9 ist, wenn das beginnt. Wenn du das so rückblickend siehst du diesen kleinen Thomas da und kannst du sagen, wie der sich gefühlt hat damit?
Ja, also das Problem waren halt diese psychischen Sachen so. Ne?
Also deine Ängste und Zwänge. Genau, also
das war auch nicht nur das. Also ich hatte ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl, so Minderwertigkeitskomplexe und sowas alles halt.
Kam das von außen? Hat dir das irgendjemand mitgegeben? Deine Eltern oder irgendwie so?
Muss angeboren gewesen sein. Ne?
Okay, also so. Dir hat niemand vermittelt, dass du schlechter bist als
nicht.
Andere?
Absolut ja. Nicht, nee, ja. Gar nicht. Das war so in mir drin. Ne? So, ich wurde auch nicht gemobbt oder irgendwas. Ne? Das war alles nicht der Fall. Und das muss irgendwie in mir drin gesteckt haben. So. Ne?
Mhm. Alkohol, Zigaretten, Marihuana mit 15. Was hat das körperlich mit dir gemacht?
Ja gut, also anfangs war das, also das Kiffen hat jetzt nicht so auf den Körper geschlagen, aber man muss halt dazu wissen, dass das Kiffen so im Alter, in dem Alter, wenn man damit anfängt, und heute fangen die ja noch früher an teilweise, ne? Ja. Das Schlimmste ist, was man für die Entwicklung vom Gehirn so machen kann bei einem jungen Menschen. Das geht halt so bis zwischen 21 und 24, dann ist das Gehirn ausgereift so. Bei dem einen früher, bei dem anderen ein bisschen später. Und wenn du in der Zeit davor halt wirklich viel konsumierst, vor allem das Kiffen, ist das wirklich das Schlimmste, was du machen kannst, wie ich gesagt habe. Das verzögert so die ganze Entwicklung, das Emotionale, ne, mit Problemen umzugehen. Liebe, Hass, Trauer, sowas, das habe ich nie gelernt, wie sich dann in der Drogentherapie war. Und dann musst du halt alles auf einmal lernen, ne? So körperlich war das Kiffen jetzt gar nicht so.
Also du hast jetzt nicht körperliche Reaktionen gemerkt, dass du irgendwie, dass du dich nicht gut gefühlt hast damit, sondern es war einfach für dich mehr im Nachhinein betrachtet ein Drama, also dramatisch.
Genau, für den Kopf war es halt schlimm.
Genau, ja.
Also körperlich jetzt nicht so, aber für den Kopf.
Würdest du sagen, nach dem Kiffen, also was, wann war der Moment, wo du gedacht hast, das reicht mir nicht mehr? Ich will mehr, also mehr Drogen, mehr
Sachen. Ja, also zuerst ging es halt los, dann mit exzessiv Alkohol trinken, mit Kiffen gemischt, so an den Wochenenden, dann auch immer öfter in der Woche. Und da hat man halt gemerkt, dass sich der Charakter halt komplett verändert. Ne? Durch diese Mischung wurde ich halt unheimlich aggressiv und habe eigentlich jedes Wochenende irgendwo eine Schlägerei gehabt oder auch mehrere. Ne? Deswegen bin ich auch halt wirklich oft vorbestraft wegen Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung. Und dass halt nicht mehr reicht, das kam erst so mit 18. Ne? Ich habe dann auch mit, ja, so Ende 17, Anfang 18, konnte ich das konsumieren und Party machen und sowas gar nicht mehr finanzieren von meinem Lehrlingsgehalt so oder von dem Taschengeld, das ich noch bekam, sondern habe dann auch noch angefangen, halt Haschisch und Marihuana zu verkaufen, so in ganz kleinen Mengen halt, jetzt nicht, um da irgendwie Geld zu machen, sondern um mein Zeug ein bisschen billiger zu haben oder ein paar Gramm raus. Und so ging das dann halt weiter. Dann hast du mit Älteren zu tun, dann wird da nicht nur gekifft, dann siehst du, wie andere Sachen konsumiert werden und hat da auch immer so einen Vorsatz, ich werde keine chemischen Drogen konsumieren, aber sah dann jemanden, der Amphetamin konsumiert hat, hab alles über Bord geworfen, hab den gefragt, ob ich auch was probieren kann. Und mit diesem Konsum dann von dem Amphetamin zum ersten Mal, da sind dann alle Dämme gebrochen so. Ne?
Erklär mal kurz, was Amphetamine machen.
Amphetamin ist halt auch so eine aufputschende Droge, relativ günstig für das, wie sie wirkt und wie lange sie wirkt. Ist so normalerweise in Pulverform, gibt es aber auch zum Beispiel in so einer Paste, wo den Konsumenten halt vermittelt wird, das wäre super Zeug, aber im Endeffekt ist das, was am meisten gestreckt ist. Und halt aufputschend, lange wach bleiben, kaum essen müssen, spürst nicht viel Schmerz und sowas halt. Ja, aber diese Wirkung dreht sich halt ganz schnell auch ins Gegenteil, ne? Je mehr man das konsumiert.
Okay. Und wenn du hast zu mir gesagt im kurzen Vorgespräch, das Schlimme ist das Mischen dieser Dinge,
genau,
also
ja.
Alkohol, Marihuana, Amphetamine, Tabletten, all das, was man nachher gar nicht mehr kontrollieren kann, was in deinem Körper drin ist und was wirkt auf irgendeine Art und Weise, ne? Und das ist so, ne? Dass das eben das Fatale ist in dem Moment.
Genau, auch zum Beispiel dieser Mischkonsum von chemischen Drogen, die dich lange wach halten, gepaart mit ja, viel kiffen so, das ist halt auch extrem gefährlich, um halt eine Psychose zum Beispiel zu kriegen, die ich ja später dann auch noch gekriegt habe. Und dieser Mischkonsum, weil durch dieses Wachsein ist der Kopf eh schon angegriffen, ne? So, dann kommt immer noch dieses Kiffen dazu und dann bist du halt, ja, viel, viel anfälliger für sowas, ne?
Und du bist dann aus diesen ganzen Sachen auch natürlich in die Kriminalität gerutscht, denke ich mal, weil ja, du hast ja dann angefangen, dich anders zu verhalten. Du warst aggressiv, du hast Körperverletzungen begangen, du hast mit Drogen gedealt dann, wenn auch vielleicht in kleinerem Maß, aber wenn du jetzt darauf guckst, du sagst, du hast nie Heroin genommen, ne? Ja. Das nicht und Kokain?
Kokain doch, schon, ja, aber ja, das war viel zu teuer. So, ja. Also ich habe das nicht verstanden, so wie man das gut finden kann. Die Wirkung im Vergleich zu dem, was es kostet, war für mich völlig sinnlos. So, ne? Deswegen sind wir eher so bei Amphetamin oder sowas halt geblieben. Und ja, das ging dann halt immer weiter. So, irgendwann hatte ich dann auch keine Wahl mehr. So, ne? Ich hatte dann mit meiner damaligen Freundin ein Haus und ich konnte ja auch nicht mehr normal arbeiten gehen, wenn du so drauf bist, ne? Und das hat halt nicht mehr funktioniert. Und dann irgendwann habe ich dann halt Gras selbst angebaut und habe halt davon den Konsum und alles finanziert so halt, ne?
Wie lange ging das?
Ich kann das gar nicht genau abschätzen. So, ich dachte auch immer, also bis gar nicht vor allzu langer Zeit dachte ich immer, ich könnte mich so an alles erinnern, aber das ist jetzt eindeutig der Fall, rausgekommen, dass das halt nicht der Fall ist, ne? So, wo dir wirklich Wochen, Monate und so fehlen komplett, ne?
Wahnsinn. Was für eine Auswirkung hatte das auf dein Umfeld? Also auf Familie, Freunde und so weiter und so fort?
Ja, also auf meine Familie, das war der absolute Horror für die, ne? Ich war ja auch hochaggressiv, immer Streit mit meinen Eltern. Meine Mutter war immer so meine Bezugsperson. Und hab die auch richtig terrorisiert. Ne? Aber das passiert dann irgendwie zwangsläufig. Man darf das auch jetzt nicht so sehen, ey, der konnte nichts dafür, der war auf Drogen oder so, weil mir hat niemand die Drogen eingetrichtert oder irgendwas. Ne? Das ist halt immer so ein Ding mit dieser Unzurechnungsfähigkeit oder irgendwas. Du bist da schon noch selber verantwortlich dafür, was du da machst, weil du weißt, was passieren kann, wenn du konsumierst. Ne? So, und das sind halt auch ganz viele Sachen gewesen, ja, wo ich den halt wirklich, wo ich die terrorisiert habe halt, ne, und alles Mögliche.
Was war der Punkt, von dem du sagst, da bin ich besonders tief gefallen, da erinnere ich mich dran und das war besonders einschneidend?
Also ab dem ich 20 war, waren es eigentlich, bis ich 31 war, bis ich dann die Drogentherapie, nur noch Tiefpunkte.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, also andauernd irgendwelche Autounfälle und sowas, also ich wurde nie jetzt verhaftet wegen Drogen oder so, ne, da bin ich nie aufgefallen. Immer wegen Körperverletzung oder irgendwas, und da war es halt auch bei mehreren Gerichtsverhandlungen schon so, dass der Staatsanwalt halt Gefängnisstrafe wollte, ne? Und dadurch, dass ich einen guten Anwalt hatte, das immer wieder irgendwie.
Aber ich meine jetzt so für dich persönlich, also jetzt nicht diese Außenwirkung vor Gericht und so, sondern der Moment, wo du für dich in einer Situation warst, wo du gedacht hast, boah, scheiße, tiefer geht fast nicht mehr.
Ja, also das erste Mal, wo ich so empfunden habe, war mit 20, ne? Also wo ich sicher wusste, du bist hochgradig abhängig, du wirst verrückt durch die Sachen und wenn du so weitermachst, wirst du das nicht überleben oder wirst halt so verrückt, dass du halt nie mehr irgendwie ein normales Leben führen kannst. Dann aber wieder im nächsten Schritt, ja, ich kann aber jetzt nicht dazugeben, dass ich ein Drogenproblem habe und so mir Hilfe hole. Ne? So, heute wäre das für mich kein Thema, aber damals war das ein Riesenproblem.
Ja, klar. Siehst du dich in den Situationen oder ist das alles auch in der großen grauen Masse verschwunden? Siehst du dich irgendwann mal in einem Raum, auf einem Bett, mit anderen Leuten total nicht mehr von dieser Welt? Kannst du da noch so Sachen abrufen?
Ja, zum Ersten das. Das war aber relativ früh und nachher war ich halt immer mehr auch allein, ne? Weil ich halt hochgradig aggressiv war. die Leute, bei denen ich dann war, um irgendwie zu kaufen oder zu verkaufen, die waren froh, wenn ich weg war. Mhm. Ne, weil beim kleinsten bisschen gab es da direkt Streit oder Wutausbrüche halt einfach. Und das, ab dem ich so 22 war, ist das Ganze die nächsten 10 Jahre dann nur noch so wie so ein Film. Mhm. Ne, und die meisten wissen halt auch einfach nicht, dass du nicht Heroin spritzen musst oder sowas halt, um dein Leben komplett mit Drogen zu versauen oder daran zu sterben halt. Mhm. Weil viele sterben heute auch einfach daran, an dem Dauerkonsum von Amphetamin.
Was hat das mit deinem Körper gemacht, dieser Dauerkonsum? Gut. Hast du da Auswirkungen? Spürst du das heute?
Da habe ich ein Riesenglück, ne, dass mein Körper relativ widerstandsfähig ist. Ich habe so mehr oder weniger Kleinigkeiten halt so, dass die Gelenke und sowas halt, die Knochen tun halt mal weh, wenn es halt kälter wird. Das kommt von den chemischen Drogen, die dem Körper halt viele Mineralien und sowas entziehen. Hauptprobleme sind bei mir psychisch halt. Ne? Das sind diese Auswirkungen von der Psychose. Und diese Psychose an sich, weil wenn man die einmal von Drogen hatte, kann die immer wieder kommen.
Wie so Flashbacks?
Nee, wenn man so unter Stress gerät, auf der Arbeit, im Privaten irgendwas passiert, wo man nicht so richtig klarkommt damit. Und dann kann die immer wieder ausgelöst werden. Und bei mir ist es halt, ja, also 2012 das erste Mal und dann ab 2017 war das noch 4-mal so. Also 5-mal hatte ich das und bin Gott sei Dank immer wieder rausgekommen. Mhm. Das ist halt das Hauptproblem. Die körperlichen Sachen ist halt noch so eine Arteriosklerose, die ist aber schon tatsächlich jetzt wieder auf dem Rückmarsch so. Mhm. Aber da habe ich auch so Anfälle gekriegt. Erstmal wie so Schlaganfallsymptome, wo die Hälfte auf meinem Körper taub war und so. Aber das ist jetzt über die Jahre besser geworden, Gott sei Dank.
Was war denn der Auslöser dafür, dass du aufhören wolltest?
Ich wollte das nicht. Ich wurde verhaftet, ne, weil ich mich mit 2 Polizisten angelegt hatte, habe dann im Zuge dessen auch noch einen verletzt halt. Und wurde dann verhaftet. Der Arzt, der dann kam in die Ausnüchterungszelle, weil ich bin ja unter Drogeneinfluss Auto gefahren, das war eindeutig. Der Arzt kam dann, hat mir Blut abgenommen. Das war auch das erste Mal, dass ich wegen Drogen dann aufgefallen bin. Und dann kam ich in die geschlossene Psychiatrie mit richterlichem Beschluss, als ich hatte das nicht mehr zu entscheiden, ob ich jetzt aufhöre oder nicht. Oder,
okay, aber da, ja klar. Da
oder aus der nichts. Psychiatrie rausgehe oder so, das war ja nicht mehr meine Entscheidung. Ne? Und so wurde das dann besser, aber ich bin dann in die Drogentherapie allein nur aus dem Grund halt, nicht ins Gefängnis zu müssen, wegen den Vorstrafen halt. Und hatte dann die ganze Therapie auch immer noch so den Vorsatz, so ja, ich verhalte mich jetzt unter dem Radar hier so oder bewege mich unterm Radar. Und wenn ich rauskomme, konsumiere ich direkt weiter. Ne? Trotzdem, was alles passiert ist über die Jahre, hatte ich immer noch nicht diese Einsicht halt aufzuhören.
Hattest du denn Entzugserscheinungen da?
Das ist nicht so dramatisch, weil du bist so heftig unter Medikamenten auch durch die Psychose wirst du halt unter wirklich heftige Medikamente gesetzt. Das merkst du nicht so. Mhm. Ne? Aber das Ganze drumherum in der Klinik war halt, ist der Horror für jemanden, der Psychose hat und auf so engem Raum mit so vielen fremden Leuten dann plötzlich sein muss. Ne? Aber da gibt's ja
Wie lange warst du da?
Das erste Mal 2012, ich glaube 3,5 Monate. Ne?
Wow, das ist schon lang. Ja. Und als du dann da wieder rauskamst, hast du das dann so gemacht, dass du gesagt hast, okay, jetzt fange ich direkt wieder an? Also jetzt.
Ich habe immer wieder richterlichen Beschluss gekriegt. Ne? Dann ein paar Tage nichts, dann bin ich wieder komplett ausgerastet in der Klinik und so. Musste am Bett fixiert werden. Es ist bestimmt 10, 15 Mal passiert. Also an Armen und Beinen festgebunden am Bett halt. Und dann wieder richterlichen Beschluss. Durfte ich nach Hause, hatte ich überall Drogen versteckt und habe dann wieder konsumiert, wieder zurück, Psychose in der Klinik, wieder halt das ganze Prozedere mit fixiert und richterlichen Beschluss und hatte da überhaupt gar keine Einsicht oder irgendwas und irgendwann hat sich das dann so halt rauskristallisiert, dass wenn ich noch einmal ausgerastet wäre, ich in die Forensik gekommen wäre. Also wo du so schnell nicht mehr rauskommst, mal geguckt wird, nach einem halben Jahr, ob sich was gebessert hat, aber erstmal sitzt du da drin, dass du halt niemandem und oder dir halt irgendwas antust.
Gefährden kannst, ja.
Ja, genau.
Aber irgendwann hast du ja aufgehört.
Genau, also In der Therapie hat sich dann gezeigt, also wenn man so lange konsumiert, ne, dann weiß man gar nicht mehr, dass man überhaupt leben kann, ohne was zu nehmen. Ne, wir haben ja so alles genommen, jeden Tag. Und ja, dann habe ich in der Therapie gemerkt, nach einem halben Jahr, dass ich ja, da ging ja wirklich nichts. Das war in der Eifel, im Wald, ne, da konntest du nirgendwo hin. Und dann habe ich gemerkt, so, du kannst ja wirklich ein halbes Jahr ohne Drogen leben und das funktioniert. Ne, klar, ich war noch komplett im desolaten Zustand halt. Und ja, leider war es halt so in der Therapie, dass das Therapeutische überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe diesen Therapeuten gesehen, konnte den nicht leiden. Der hat mich gesehen, der konnte mich nicht leiden. Aber wie gesagt, das, was ich gerade erklärt habe, zu merken, ich kann ein halbes Jahr clean leben und dann kann ich das auch länger. Ne? Mhm. So, und dann war die Zeit halt, vorher war Gerichtsverhandlung vorm Anfang April 2013 und da wurde ein Datum festgelegt, wie lange ich in der Therapie bleiben muss, ne? Und das habe ich dann abgewartet, bin da so mitgeschwommen, habe halt geguckt, dass ich nicht auffall oder irgendwas und bin an dem Tag dann raus. Ne? Mhm. Und dann zählt die Therapie aber als abgebrochen, weil der Therapeut sagte, du bist alles andere, er hatte ja auch recht, ne? Du bist alles andere als fit, du musst länger bleiben, und wenn der das halt so sagt, und du gehst trotzdem, dann ist das abgebrochen. So, und ich habe das dann auf eigene Faust probiert. Gott sei Dank hat mir dann ein Therapeut, der selber kokainabhängig war, aber schon Jahrzehnte clean, gesagt, ich muss in eine Selbsthilfegruppe gehen. Mhm. Ja, ich wusste gar nicht, was das ist oder ja, keine Ahnung davon. Mal im Fernsehen gesehen. Und ja, bin dann nach Hause irgendwie auch in diesem desolaten Zustand mit dem Zug. Wie ich im Saarland angekommen bin, weiß ich überhaupt gar nicht. Also ich musste ganz oft einen anderen Zug, weil ich falsch war und so. Und dann hat am ersten Tag nach der Therapie meine damalige Freundin Schluss gemacht. Und dann habe ich so gedacht, so ja, jetzt musst du komplett von neu anfangen. Und bin dann Gott sei Dank am nächsten Tag in eine Selbsthilfegruppe und habe da eine erwischt, die direkt gepasst hat für mich. Mhm. Das ist nicht normal. Also normalerweise probierst du ein paar aus, weil dir die Leute, den kannst, kommst du nicht klar oder irgendwas. Und bei mir hat das direkt gepasst. Ja. Und das war das Glück. Und dann habe ich mich so langsam wieder da rausgearbeitet. Aber das war ein wirklich heftiger Weg mit echt vielen Rückschlägen und allem.
Wie lange hat das gedauert? Also
ja gut, es dauert noch an.
Ja, ja, du bist immer noch... Wie sagt man das denn am besten? Bist du immer noch gefährdet?
Nee, ich bin süchtig.
Auch nicht? Das bist süchtig, sagst genau. Du von dir selbst.
Aber ich bin immer noch nicht auf dem Stand, auf dem ich sein will.
Ja.
Ne, so, ich bin jetzt schon weit gekommen. Wenn du mich jetzt auch gesehen hättest, 2013 und heute, würdest du denken, das sind zwei verschiedene Menschen.
Ja.
Ne? So, und das ist halt geprägt von Rückfällen, die man hat, über alles Mögliche. Dann, wo man dann einfach so am liebsten alles hinschmeißen würde, ne? Und aber durch diese Selbsthilfegruppe, meine Freunde, meine Familie, die direkt wieder da war, trotzdem, was alles passiert ist, habe ich das dann irgendwie geschafft. Also alleine hätte ich das auch nicht geschafft, das ist gar keine Frage.
Glaubst du, dass du jederzeit, in Anführungsstrichen, wieder rückfällig werden könntest?
Natürlich, ein Süchtiger, der sagt, ich bin da raus und mir passiert nie mehr ein Rückfall, der lügt oder hat halt einfach keine Ahnung.
Hast du da Angst vor?
Mittlerweile nicht mehr, ne?
Mhm. Sagst du dann, wenn es so ist, dann ist es so, oder wie?
Nee, das nicht. Also ich will auf gar keinen Fall, okay. Aber das kann trotzdem immer wieder passieren. Nur ich habe mich dann irgendwann, also zuerst habe ich versucht, mich mit Gewalt überall fernzuhalten. Ich bin immer gerne auf Techno-Partys gegangen, habe einige Freunde, die sind DJs und sowas, da will ich ja trotzdem hin. Mhm. Ne? So, und dann musste ich mich davon irgendwann komplett frei machen, so. Dass mir das halt, weil wenn du heute rausgehst, so egal in welchem Club du bist oder irgendwas, da riechst du Gras, irgendwas und so halt, dass mich das nicht mehr interessiert.
Mhm.
Aber wie gesagt, sicher, dass da nichts passiert, kann man nie sein. Aber dadurch, dass ich mich frei gemacht habe und habe mir so gesagt, ich kann viel besser weggehen und so ohne irgendwas, hat mir eine Erleichterung geschafft. Gegenüber diesem Zwanghaften, ich muss mich von allem fernhalten, weil da könnte jemand sein, der Drogen nimmt, da könnte jemand sein, der
Aber triggert dich das heute noch? Ich meine, du nimmst das ja Du nimmst das ja wahr dann, wenn du auf so einer Party bist.
Also,
und du siehst das ja auch, du hast ja den Blick dafür, du, wenn nicht genau, du, wer dann? Triggert dich das noch? Ist das noch was, was du denkst?
Also lange Zeit hat mich das getriggert. Braucht man sich auch nichts vorzumachen. Auf so einer Techno-Party sind halt unheimlich viele Leute, die Drogen nehmen. Ne? So, aber das, also zumindest im Moment, ich kann ja jetzt nur vom Moment sagen, so von den letzten 2-3 Jahren interessiert es mich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ich bin dort wegen der Musik, wegen meinen Freunden so und nicht wegen Drogen. Das habe ich alles so oft erlebt so und ich war auf so vielen Konzerten, Partys und irgendwas, wo ich nur noch weiß, dass ich da war, aber sonst halt nichts mehr. Ja.
Du hast die Drogen ja aus einem bestimmten Grund genommen, weil du so ein Defizitgefühl hattest, weil du nicht das Gefühl hattest, nicht zu reichen, weil du dich auch einsam gefühlt hast, weil du diese Psychosen hattest, diese Angststörungen. Was hast du jetzt in deinem Leben, was die Drogen quasi ersetzen? Was gibt dir ein gutes Gefühl?
Einfach eine Zufriedenheit. Das war ich ja nie. So auch diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, ist ja nur ein Punkt. Wenn man Drogen nimmt, das sind 4-5 Gründe, warum man das halt macht. Ne? Und eine gewisse Zufriedenheit halt einfach, dass alles angefangen hat zu funktionieren, was ich vorher nicht hatte. Ich habe ja immer geglaubt, ich kann halt nichts. Ne? So. Und das dann habe ich jetzt seit einem 1,5 Jahr ungefähr wieder eine Freundin. Vorher habe ich mich das gar nicht getraut, weil ich ja gar nicht mit mir im Reinen war. Dann kann ich nicht in Beziehung eingehen. Und klar sind da halt auch manchmal dann so Sachen, die problematisch sind oder so, aber ich kann damit ganz anders umgehen. Ja, und das Krasse ist halt so, in dieser Zeit, wo ich halt Gras angebaut habe und sowas, das war ja viel mehr Geld, wie ich heute verdiene. So, aber ich war halt nicht froh. Das nützt dir dann gar nichts. Und das ist halt, ja, ich bin halt zufriedener geworden. So.
Lass uns mal über deine Arbeit an den Schulen reden. Wie ist das zustande gekommen, dass du jetzt zu den Schulen gehst und über dich erzählst und das, was die Drogen mit dir gemacht haben?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also ich hatte meine MPU-Vorbereitung gemacht, um meinen Führerschein wiederzukriegen. Der war ja weg. Und das war ein ehemaliger Polizist, der selber Alkoholiker war. Der ist mittlerweile leider schon tot. Und der hatte Kontakt zu einer Suchtberatungsstelle. Ne? Und die haben dann gehört, dass ich dort in der Selbsthilfegruppe bin und bei ihm in der MPU-Vorbereitung. Und dann bin ich dorthin, habe mich mal vorgestellt bei der Sozialarbeiterin. Und dann war es auch kurz danach schon so, dass sie gesagt hat, ja, komm einfach mit und dann erzählst du halt deine Geschichte. Und dann stand ich da morgens in der Klasse und frag die dann halt so, was ich jetzt machen soll. Und sagt die, setz dich einfach hin und erzähl. Ne? Also die hat mir direkt vertraut so und hat mich das einfach machen lassen. Und so fing das an und so ging das dann halt immer und immer weiter. Ne?
Wie reagieren denn die Schüler und Schülerinnen auf dich?
Ja gut, ich bin jetzt halt nicht so ein typischer Referent. Ne?
Ja,
also ich bin ja eher auch so gekleidet, wie jemand aus der jüngeren Generation und sowas auch so halt einfach, dass ich so näher an denen dran bin. Ich komme jetzt nicht im Hemd oder so, ich laufe einfach rum wie normal. Und die merken halt, dass ich da nicht so lehrerhaft bin oder irgendwas, sondern das wirklich erlebt habe. Weil wenn ich denen irgendeinen Quatsch erzählen würde, die würden das direkt merken. So, ne? So und dieses halt, denen zu zeigen, dass das halt gar nicht so cool ist und mächtig in die Hose gehen kann. Und ich kann ja nur eben mal alles erzählen, ne? Aber dieses mit den Psychosen und sowas, das erzähle ich ja noch genauer wie hier jetzt. Und ja, das schreckt halt schon tierisch dann ab. Und auch wie viele Leute mittlerweile gestorben sind an Drogenkonsum aus meinem näheren Umfeld so jetzt. Ne?
Aber ich finde das so krass, dass man das auch als Eltern oft teilweise gar nicht registriert, wie groß diese Drogenpräsenz an den Schulen ist. Mir hat letztens jemand erzählt, also ein Kind hat mir das erzählt, ja, bei uns ist das schon auch so, dass die an der Tischtennisplatte werden die dann werden die versteckt und dann wird gesagt, da und da holt man sich das dann ab und vorher hat man das bezahlt, dann kriegt man den genauen Platz gesagt, mir ist fast alles aus dem Gesicht gefallen.
Ja.
Das
ist tatsächlich so, ja. Aber das, man braucht ja gar nicht bei illegale Drogen zu gehen oder so, ne? Was da schon mit diesen Vapes und sowas. Ne? Wenn ich den Jungs und Mädels dann erzähle, so ja, guckt mal, die Vapes werden in China hergestellt zu 95%, ne? Auch dieses Liquid für die E-Zigaretten. Und was ist in China damit? das ist verboten dort. Mhm. Du darfst das gar nicht dort rauchen, weil die halt wissen, was das für ein Zeug ist.
Was drin ist.
Und solche Sachen halt dann so. Ne? Es steht nicht mehr viel über das Kiffen oder irgendwas erzählen, brauchst du direkt. Es geht halt einfach um die Auswirkungen davon. Ne? Mhm. So, die haben das, das ist, ich denke, ab 12, 13 weiß da jeder, was los ist. Das ist halt noch ein bisschen früher, als es bei mir jetzt zum Beispiel war.
Wie reagieren die denn, die Kinder, wenn die sowas hören? Wenn, wie alt sind die so, wenn du mit denen sprichst? 12, 13, 14?
Nee, also ich mache älter? Vorträge so von 13 oder so siebte Klasse. Zieht sich das durch bis ans Gymnasium, ja, die Oberstufen und sowas.
Und wie sind die dann, macht das was mit denen? Ich, also es macht ja schon was mit mir, wenn du mir das erzählst.
Ja.
Was, wie, wie sind die Kinder dann? Werden die stiller? Merkst du das? Macht, ja, arbeitet das irgendwie
gut, das
in denen?
Geht, manche sind halt einfach auch verstört davon. Ne? Mhm. Da muss man halt auch aufpassen. Wenn das jetzt ganz junge Schüler sind, so, dann muss man halt abwägen, was man da erzählt. Mhm. Ne, das nützt nämlich nichts, wenn die jetzt auch nach der Geschichte drei Wochen nicht schlafen können oder so. Ja. Aber selbst Erwachsene lässt das halt nicht kalt. So, ne, was da alles passiert ist. Für mich ist das irgendwie so, so zwiespältig. Ne? Das ist ja meine Geschichte so. Ich bin da durchgegangen und durch dieses ganze Erzählen und immer kommt mir gar nicht so dramatisch vor. Und das ist halt aber auch wichtig. Du musst halt immer diese Rückmeldung von den Teilnehmern haben, dass du hörst, wie schlimm das eigentlich war. Ne? Weil als Süchtiger neigst du halt auch immer dazu, irgendwann zu sagen, ach, so schlimm war das gar nicht. Und man könnte ja nochmal oder sowas. Und dem beuge ich halt vor, auch mit diesen ganzen Vorträgen so. Ne?
Also ist es im Prinzip auch was, was dir hilft,
natürlich,
wenn du da dahin gehst. Ne? Gibt es so Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind mit den Kindern oder eine Frage, die dir mal gestellt worden ist, die, von der du sagst, wow, das hat schon was mit mir gemacht?
Ja, es kommt halt durchaus vor in den Schulen. Es waren jetzt keine Fragen, wo mich aus der Bahn werfen oder so. Aber das sind halt dann schon mal Schüler oder Schülerinnen da, bei denen zu Hause halt irgendwas Ähnliches ist oder Alkoholprobleme oder sonst irgendwas. Und das ist dann schon... Das nimmt einen schon ein bisschen mit dann.
Erzählen die das dann?
Die Kinder? Nee, die fangen an zu weinen oder so und gehen dann raus. Ja. Ne? Ja. Und dann hörst du nachher, ja, so und so. Und ja.
Wenn für viele Eltern ist das ja manchmal gar kein Thema. Wie war das bei deinen Eltern? Haben die irgendwie das, du hast ja gesagt, der Großvater war mit dem Alkohol zugange, aber deine Eltern irgendwie ja so gar nicht, oder?
Also nee, das ist das Krasse. Also in meiner Familie haben nur mein Opa und ich so Probleme gehabt, ne? Und oder haben so Probleme. Für die ist das gar kein Thema. Da raucht keiner, weder meine beiden Schwestern oder meine Eltern. Und wenn die halt trinken, also das ist was ganz anderes wie bei mir. Wenn ich Alkohol trinke, dann ist...
Du trinkst jetzt gar keinen mehr,
mittlerweile
oder?
Gar nicht mehr. Also ich habe ich habe dieses Jahr, glaube ich, 4 oder 5 Bier getrunken in diesem halben Jahr und will aber komplett auf null. Ne? Weil wenn ich Alkohol anfange zu trinken, ne, dann hat das kein Ende. Dann endet das halt einfach im Absturz. Da habe ich keine Kontrolle drüber.
Aber wie ist das dann, also darf ich nochmal hin, deine Eltern sind ja genauso unbeleckt gewesen, was das betrifft, ne? Wie viele andere Eltern, von wo du vor den Kindern sprichst. Was würdest du Eltern sagen? Worauf muss man achten? Was, wo kann man ansetzen?
Also in meinem Fall war das sehr schwierig. Also weder die Erzieher noch Lehrer noch meine Eltern. Ich glaube, das war fast unmöglich, das zu merken, ne? Weil ich das schon von klein auf extrem gut alles verbergen konnte. Das ist so ein besonderes Talent, das ich habe. Ne? Und das hätte auch keiner so gedacht, weil ich immer ein fröhliches Kind war nach außen. So. Ne? Also jetzt nicht irgendwie groß traurig oder dass ich ein Problem hätte, sondern irgendwie war ich trotz den Problemen, wo ich hatte, total fröhlich und so. Ne? Und das ist halt das, dass man ja da einfach ein bisschen, ich habe da ja auch keine Patentlösung dafür oder irgendwas, dass man da halt mal so hinterfragen soll und auch mal so auf Kleinigkeiten achten muss, ne?
Ja, das und vor allen Dingen, ich denke halt immer, manchmal gibt es Phasen da kommst du an die Kinder gar nicht ran. Also dann sind die so in sich abgekapselt. Alle sagen dann immer, ja, ja, Pubertät und so. Und ich denke dann immer, hoffentlich ist nicht noch mehr als Pubertät, weil du bist draußen oft manchmal als Eltern. Da gibt es schon Phasen, wo du nicht gut an dein eigenes Kind drankommst.
Ja, klar.
Und wenn du sagst, bei mir war das so schwierig, weil ich war jemand, der hat das alles mit sich selber ausgemacht. Das hat nach außen überhaupt keiner gemerkt. Das ist schon krass, weil das kam ja von dir, ganz ursprünglich von dir. Ja. Du hast ja gesagt, es gab nichts, was das irgendwie
absolut nicht
gefördert hätte oder also, so.
Ja, denk mal, ja, wenn einer Drogen nimmt oder so, der hat eine schreckliche Kindheit oder irgendwas, genau. Aber ich kenne so viele Jungs, die haben, also da war, ist alles schiefgelaufen in der Kindheit und die sind nicht drogenabhängig.
Genau.
Ne? Ja. Und bei mir steckte das einfach drin. So, ne? Da führte kein Weg dran vorbei.
Mhm. Wenn du jetzt heute so auf diese Welt guckst, in der du dich bewegt hast und die du ja auch immer noch erkennst, die ist ja nicht weg, die ist ja immer noch in deinem Leben, was geht dann in dir vor?
Ja, ich habe meinen Frieden damit gemacht. So. Mhm. Ich erzähle keinem so, du hast ein Problem, du musst jetzt aufhören, Drogen zu nehmen oder so. Und andersrum kriege ich auch kein Gespräch so, dass ich was konsumieren sollte oder so, sondern das ist klar abgegrenzt. So, ne? Mhm. Auch wenn das jetzt halt nur Freunde sind oder so, die was machen in die Richtung, das interessiert mich nicht mehr so. Ne? Ich habe auch zum Beispiel, das Kiffen war halt meine Hauptdroge so über 15 Jahre oder so. Und ich habe da eine richtige Abneigung entwickelt so. Ne? Und wenn das so normal gewesen wäre, wie das heute ist mit dem Kiffen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen. Das war auch immer so ein Punkt mit dem Drogenkonsumieren, sich so von der normalen Gesellschaft halt abzugrenzen. Mhm. Ja, das kam halt noch dazu.
Also was Besonderes zu sein oder zu sagen, ich will nicht zu euch gehören.
Genau, ich will gar nicht zu euch gehören. Mhm. Weil ich komme halt aus einer Zeit so, bin im Dorf groß geworden und da hattest du keine Möglichkeit außer Fußball.
Mhm.
Und wenn du halt nicht beim Fußball warst, dann hast du halt nicht richtig dazugehört. So hattest du zumindest das Gefühl. Ja?
Mhm.
So, und wir passen da einfach nicht rein. Ne?
Glaubst du, dass so Sachen wie Internet, YouTube, Instagram, Facebook, der ganze Kladderadatsch, Social Media mäßig, dass das auch Süchte sind?
Auf jeden Fall.
Mhm.
Also ich kann jetzt mal von mir ausgehen. Ne? Also ich habe da schon bedenkliche Nutzung so von der Zeit her bei diesen Sachen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind, das halt mit 13 auf Instagram darf oder so, ne? Oder TikTok oder wo auch immer, dann kann das schon echt problematisch werden.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass du dein Instagram-Handy da irgendwo liegen hast, dein Kind geht dran, guckt sich irgendein Reel an, guckt das nächste. Da kannst du ganz schnell bei Reels landen, die kein Kind mehr sehen sollte. Ne?
Ja, also. Das ist halt schon, ja, das ist auch für Erwachsene diese Menge nicht zu verkraften. Wie gesagt, ich merke das bei mir und muss mich da extrem zusammenreißen, halt nicht komplett über die Stränge zu schlagen. Mhm. Ne? So ein Kind, so, also ich merke das bei meinem Neffen zum Beispiel, der guckt 2 Tage YouTube und so und dann redet der nur noch
YouTube.
Also wie irgendwelche YouTuber genau, und so, ne? Also redet alles nach und das hat einen extremen Einfluss. Vor allem, wenn man sich das auch mal anguckt, ich glaube, den heftigsten Einfluss hat es so auf junge Mädels. Ne?
Absolut.
Was die da sehen und ja meistens gar nicht der Wahrheit entspricht so. Es wird ja immer nur das Schöne gezeigt, dann noch Filter und irgendwas und die denken dann, man ist so hässlich oder irgendwas, ne? Obwohl die Tante da im Internet komplett manipuliert ist von der Software.
Das und ich finde einfach auch diese Möglichkeit, jederzeit und permanent alles in sein Handy gucken zu können. Ne?
Genau.
Weißt du, du guckst einen Film, geht mir oft mit meinem Mann so, wir gucken einen Film, da kommt irgendwas drin vor, wo du denkst, welcher Schauspieler war das nochmal? Zack, Handy, nachgeguckt.
Ja.
Weißt du, und du guckst aber einfach einen Film.
Ja.
Und während du das guckst mal eben nach dem Wetter morgen, du guckst, welcher Schauspieler das war, du guckst, spielt in Boston, guck ich mal schnell, wie viele Einwohner hat Boston? Ey, wir werden alle irre im Kopf, finde ich.
Ja,
das ist so viel.
Das ist wie so eine Gehirnwäsche und vor allen Dingen jemand, wie ich, also das, die Sucht versucht sich ja immer einen anderen Weg noch zu suchen. Ich genau. kriege jetzt keine illegalen ja. Drogen, dann probiere ich das wieder über Zucker. Also ich hatte auch eine ganz lange Zeit jetzt, wo ich 5-6 Liter Eistee oder Cola am Tag getrunken habe. Das sind Mengen, die kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Das geht bei mir einfach so durch. Ne? So, und deswegen bin ich für alles so anfällig und ich mache dann auch alles gleichzeitig. Also da Film, Handy an, mit der Freundin gleichzeitig noch telefonieren. Dann sagt ihr, ey, was machst denn du da? Nix. In Wirklichkeit bin ich im Internet unterwegs. Und das sind halt Sachen, die gehen nicht. Also ich konnte auch ewig lange nicht mehr abschalten und so. Und das musste ich so nach und nach lernen. Und am besten katapultiert man sich gar nicht erst da rein.
Ist das tatsächlich so? Sagst du, um das auszuschalten, schalte ich quasi mein Handy aus? Oder ich wie du im Prinzip sagst mit den Drogen, ich glaubst du, wenn du sie einmal nochmal anfassen würdest, wärst du direkt da wieder drin?
Also wie gesagt, ich hatte ja eben schon gesagt, mit Rückfällen in diesen mittlerweile 12, 13 Jahren, das waren so 4, 5 und Gott sei Dank nur ein Tag. Also ich konnte mich jedes Mal wieder zusammenreißen und sagen, das geht nicht, du musst jetzt und aufhören wieder und du glaubst nicht, wie schwer das ist, dann am nächsten Tag zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht weiter. Ne? So, das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Das, das kann sich jeder von uns vorstellen, weil wir alle.
Das drückt so in einem drin, dass man jetzt was haben muss. Ne?
Ja.
Und dann wirft das dich halt so viele Schritte zurück, die du halt nochmal mehr nach vorne machen musst, um wieder nach vorne zu kommen.
Um wieder auf dem Punkt zu sein, auf dem du vorher warst.
Ne? Nee, um auch weiterzukommen.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
So halt.
Ja.
Und das ist halt der Horror. Ne?
Ich finde es toll, Thomas, dass du an die Schulen gehst. Ich finde es toll, dass du mit den Kindern darüber redest. Du hast eine ganz tolle Art, das darzustellen. Du kannst das super erklären.
Danke.
Und ich wünsche mir, dass du viele, viele Kinder erreichst. Also viele Jugendliche. Kinder ist ja jetzt eigentlich fast der falsche Ausdruck, sondern eigentlich sind es ja Jugendliche, die du erreichst. Und wo die das auch mitnehmen. Ne? Das glaube ich ganz bestimmt. Ich danke dir, dass du hier warst.
Kein Problem, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wünsche dir jetzt einen schönen Tag und freue mich, wenn ich dich vielleicht, wenn ich nochmal was von dir höre und dich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Schule komme. Vielleicht mache ich das mal.
Kein Problem, gerne, ja.
Dankeschön.
Bitte.